Ja, vielen Dank euch und guten Morgen an alle. Schön, euch zu sehen. Und ich spreche noch ein Gebet, bevor es losgeht. Ja, Gott, wenn wir jetzt über Geld nachdenken, dann ist es eine Herausforderung. Johannes hat es schon gesagt, wir reden ungern über Geld. Es fällt uns irgendwie schwer, da einen gesunden Zugang vielleicht auch zu finden. Ich möchte bitten, dass du alle Gedanken jetzt brauchst, um zu uns zu sprechen, um das durchzustreichen, was nicht von dir ist, und das ganz dick zu markieren, was dir wichtig ist. Darum möchte ich dich bitten. Amen. Ja, letzte Woche haben wir über einen großen Bereich unseres Lebens nachgedacht, nämlich über den Themenkomplex Arbeit. Wir haben gesehen, dass Gott nicht nur an unserem Sonntag interessiert ist, sondern auch an unserem Montag, an unseren Jobs, und dass unsere Arbeit sogar Gottesdienst ist. Und heute geht es um ein weiteres Thema, das uns alle betrifft, und zwar eben um dieses Thema Geld. Und die große Frage, die in unserem Text aufgeworfen wird, ist die Frage nach unserem inneren Verhältnis zu Geld, zu Vermögen, zu Investment, zu all diesen Themen. Was ist dein, was ist mein inneres Verhältnis zu Geld? Und ich denke, das ist eine sehr gute und passende Frage, die Paulus hier aufwirft. Denn offensichtlich ist Geld etwas, was uns alle irgendwie angeht. Dass Geld wichtig für uns ist, können wir schon allein daran erkennen, dass die meisten von uns ihr Portemonnaie immer bei sich haben. Ja, meine EC-Karte und auch mein Bargeld sind so neben meinem Ehering und neben meinen Klamotten die Dinge, die ich eigentlich immer bei mir habe, die einfach wichtig sind im Leben. Geld ist etwas, was wir brauchen, um das Leben zu gestalten, und damit auch automatisch etwas, was uns beschäftigt. Und häufig auch deshalb, weil wir meinen, zu wenig davon zu haben. Weil wir meinen, zu wenig dafür zu haben. Die Soziologin Juliette Shaw macht dazu eine interessante Beobachtung. Sie kommt in ihrer Forschung zu dem Ergebnis, dass eigentlich keiner denkt, wirklich viel Geld zu haben und besonders reich zu sein. Keiner habe das Gefühl, wirklich viel oder genug zu haben, sondern sie schreibt von einem universellen Gefühl, dass es eigentlich immer recht knapp bei einem zugeht. Zitat: Komischerweise haben wir nie den Eindruck, als würden wir verschwenderisch oder auch nur überdurchschnittlich viel Geld ausgeben, sondern die meisten von uns haben das Gefühl, dass wir es gerade so schaffen, gerade noch in der Lage sind, unten mit Null rauszukommen. Das Erstaunliche daran ist, dass dieses Gefühl nicht beschränkt ist auf Familien mit kleinen Einkommen, sondern es ist ein universelles Gefühl, das auf allen Einkommensstufen existiert. Anders gesagt, egal wie viel wir verdienen, wir alle kennen diese Dynamik, diesen Gedanken, es reicht nicht oder allerhöchstens gerade so. Und selbst wenn man durch eine Phase geht, wo das Konto am Ende des Monats voller ist, weil man eine Gehaltserhöhung bekommen hat oder eine Bonuszahlung bekommen hat, selbst dann gibt es so diese erstaunlich zuverlässige Tendenz, immer Neues zu finden, was ich auch noch gerne hätte oder was wir bräuchten für uns und unsere Familie. Jetzt habe ich dieses Handy, aber wie wäre es mit diesem Handy, mit jenem Handy? Bisher waren wir dort im Urlaub, aber wie wäre es mit diesem Urlaub? Bisher hatten wir die Freunde, jetzt haben wir auch noch die Freunde, und schaut mal, was die sich alles leisten können. Es gibt so einen recht zuverlässigen Instinkt in uns, immer auf das nächsthöhere oder bessere zu schauen, sodass wieder alles nur knapp erscheint und wir das Gefühl haben, nicht genug zu haben. Und aufgrund dieser und anderer Phänomene ist das Thema Geld für uns immer wieder eine Quelle für unruhige Gedanken, für Sorgen, für Unzufriedenheit, für Belastung. Manchmal auch ein regelrechter Gedankenmagnet, um das sich dann alles zu kreisen beginnt. Das Schöne ist aber jetzt, dass die Bibel voll ist mit guten und befreienden Gedanken zu diesem Thema. Es ist tatsächlich so, dass Jesus zu keinem anderen praktischen Thema so viel gesagt hat wie zum Thema Geld und Besitz. Kann man mal nachzählen, mal prozentual schauen in den Evangelien. Kein praktisches Thema, zu dem er so viel gesagt hat. Und es ist nicht verwunderlich, dass dann auch das Thema hier bei Paulus landet, in diesen praktischen Anweisungen an diesen jüngeren Timotheus, dem er so viel praktischen Lebensrat auch mitgeben will. Und kauen wir diese Gedanken mal ein bisschen durch. Drei Überschriften, ein klarer Anspruch, eine reale Gefahr und eine große Fülle. Zunächst mal ein klarer Anspruch oder anders formuliert, die positive Vision, die Paulus hier für den Umgang mit Geld entwickelt. Um dafür einen Blick zu bekommen, will ich zunächst auf diesen relativ bekannten Satz aus diesem Text eingehen, der häufig auch falsch zitiert wird, auch missverstanden wird, und zwar dieser Satz in der Mitte unseres Textes: Die Liebe zum Geld ist eine Wurzel alles Bösen. Das Erste, was bei genauerem Hinschauen auffällt, Paulus schreibt nicht, Geld ist eine Wurzel alles Bösen. So wird er nämlich häufig zitiert. Geld ist eine Wurzel alles Bösen. Nein, Paulus schreibt die Liebe zum Geld. Betonung auf die Liebe. Ja. Die Liebe zum Geld ist eine Wurzel alles Bösen. Das heißt, nicht das Geld an sich ist das Problem, sondern das Verhältnis, das wir zum Geld entwickeln. Und das lässt sich auch im größeren Zusammenhang von den biblischen Texten sehr gut feststellen. Die biblischen Autoren haben an keiner Stelle irgendwie etwas dagegen, dass jemand Geld oder Besitz hat. Gerade im Alten Testament haben wir sehr viele Leute, die reich sind und die trotzdem sehr positiv dargestellt werden. Drei ganz große Personen, Abraham, Isaak und Jakob, sehr reiche und wohlhabende Menschen und gleichzeitig ganz zentrale Glaubensfiguren. Hiob, der für seine große Leidenszeit bekannt ist, davor sehr reich, danach sehr reich, auch er eine sehr positive Figur. Und immer wieder wird Geld und Besitz im Alten Testament auch mit dem Segen Gottes verbunden. Ja, Gott hat sein Volk sozusagen mit Reichtum und Wohlstand beschenkt. Die Richtung war jetzt nicht Askese, Mangel und Armut. Und auch im Neuen Testament, in der Apostelgeschichte, kommen auffallend viele wohlhabende, angesehene und reiche Menschen zum Glauben. Und die erste Aufforderung ist nicht, jetzt verkauft alles. Das heißt, Geld und Vermögen sind an sich nicht böse oder abzulehnen. Und es wird auch noch an einer anderen Stelle in unserem Text deutlich, nämlich in Vers 17. Paulus schreibt, denn Gott gibt uns alles, was wir brauchen, in reichem Maß. Und wofür? Damit wir Freude daran haben. Fand ich schon mal befreiend, damit wir Freude daran haben. Damit wir es genießen können. Damit wir es genießen können. Das heißt, in diesem Vers steckt drin, dass Geld und die Dinge, die ich habe, mir selbst Freude machen dürfen. Ich darf sie als Gabe Gottes genießen. Paulus hat also hier in diesem Text nicht per se eine negative Sicht von Geld, wie ihm das manchmal auch vorgeworfen wird. Er hat jetzt auch nicht so viel Geld persönlich gehabt. Dann kommt man schnell zu dem Eindruck, okay, er redet jetzt einfach Geld schlecht, um seine eigene Situation zu rechtfertigen. Wozu Paulus jetzt aber Timotheus ermutigt, das lesen wir in einem Vers weiter. Und zwar soll Timotheus die Leute, die Geld haben, die reich sind, zu einer Sache herausfordern und ermutigen. Eine Sache ist ihm extrem wichtig. Und zwar, wenn jemand Geld hat, dann darf und soll er das genießen, ja. Aber er soll es nicht allein genießen. Er soll es nicht allein genießen. Das ist ein großer Punkt. Profitiert gerne von eurem Geld, aber lasst immer auch andere davon profitieren. Ja, Vers 18, die Reichen sollen Gutes tun, freigebig, großzügig sein und ihren Besitz mit anderen teilen. Das ist sozusagen die Vision und der Anspruch, den Paulus hier ganz klar formuliert. Es darf uns gut gehen mit unserem Geld, aber es soll auch immer anderen gut gehen mit unserem Geld. Und da steckt ein Grundverständnis drin, das sich durch die ganze Bibel hindurchzieht. Wenn Gott uns etwas gibt, dann gibt er es uns, damit wir es mit anderen teilen. Also Gott teilt mit uns, damit wir teilen können. Er liebt uns, damit wir andere lieben. Er vergibt uns, damit wir anderen vergeben. Das heißt, Gott sieht immer uns und unseren Nächsten. Man könnte sagen, Gott kann nicht in Beziehungen denken. Dieses Denken nur an sich selbst oder nur an die eigene Familie oder nur an das eigene Land, das sind Gedanken, die Gott fremd sind. Gott hat nicht nur den Einzelnen, sondern immer das große Ganze und auch die Gesamtheit im Blick. Also Geld ist für Paulus hier etwas, was ich bewusst nicht nur für mich habe, sondern was ich immer auch für andere habe, wo ich immer auch ein Stück weit die Leute um mich herum mitdenke. Und je mehr ich habe, desto größer ist die Verantwortung. Ich habe an die Szene aus Spider-Man gedacht, with great power comes great responsibility. Ja, mit großer Macht kommt große Verantwortung. Ich denke, das gilt auch zum Thema Geld. Das ist also hier der Anspruch im Text. Ganz einfach formuliert, gerne Geld haben, gerne genießen, aber gerne auch damit großzügig sein, teilen und weitergeben. Und ich habe das so gelesen und dachte erstmal, das ist eine schöne und gute Perspektive. Ich glaube, keiner von uns hat da etwas dagegen. Im Gegenteil, es klingt super. Auch nach Gelassenheit, nach einer gewissen Distanz zum eigenen Geld. Das muss jetzt nicht alles für mich sein, sondern ich kann das auch teilen. Aber dann habe ich mir die Frage gestellt, warum machen das eigentlich die wenigsten so? Warum fällt uns das oft so verdammt schwer? Diese Distanz, dieser entspannte Umgang damit. Wenn das alle so machen würden, dann müsste Paulus hier jetzt nicht noch diese anderen sehr eindrücklichen Begriffe wie einschärfen oder ermahnen verwenden. Das scheint ja durchaus eine Herausforderung zu sein, ein Anspruch, mit dem wir uns irgendwie schwer tun. Weil mal ehrlich, wer von euch schaut am Ende des Monats auf sein Gehalt, der da reingekommen ist und denkt sofort, wow, cool, wieder richtig viel Geld zum Teilen, mega, da kann ich richtig Gutes bewirken, großzügig sein, da kann ich andere glücklich machen, yeah. Oder stellt euch vor, ihr kommt morgen früh ins Büro und euer Chef macht eine kleine Ankündigung. Liebe Mitarbeiter, bin sehr zufrieden, unserer Firma geht's Bombe. Wir haben jetzt gedacht, wir verdoppeln einfach mal den Gehalt von jedem Mitarbeiter. Wer von uns wird nach Hause gehen und in der Nacht nicht schlafen können, weil er sich so ausführlich Gedanken darüber macht, was man alles Gutes damit tun könnte? Ja, welche Organisation oder welche Leute man unterstützen könnte? Vielleicht haben wir manchmal solche Momente, aber ich glaube, die meiste Zeit läuft es eher so, wie das auch Juliet Shaw in einem Zitat am Anfang formuliert hat. Ich würde wahrscheinlich viel eher nach Hause gehen und denken, okay, neues Handy, wird auch langsam mal Zeit, ist mir langsam zu langsam. Oder mal wieder shoppen gehen, neue Hosen und T-Shirts, wären ganz gut. Oder vielleicht doch eine Eigentumswohnung. Auf jeden Fall würden mir sehr schnell Dinge einfallen, die ich brauchen könnte. Und ich würde eher deswegen die Nacht nicht schlafen. Ich glaube, die Vision von Paulus kippt immer sehr stark zugunsten von mir. Das heißt, es ist eine schöne Vision, die Paulus hier hat, aber ich glaube, wir tun uns schwer damit, wirklich großzügig zu sein, wirklich unser Geld auch immer für andere zu denken. Und das bringt mich jetzt zum zweiten Punkt, eine reale Gefahr. Wir haben gesehen, dass nicht Geld an sich oder Geld haben das Problem ist, sondern das innere Verhältnis, was wir zum Geld entwickeln können und oft auch entwickeln. Es gibt eine reale Gefahr, dass diese Sehnsucht nach Geld und Reichtum uns unfrei macht. Unfrei abzugeben, unfrei auch gerade in diesem Abgeben Reichtum zu entdecken. Und Paulus gebraucht hier eine ganz interessante Formulierung. Er sagt, Geld zu lieben, und zwar unabhängig davon, ob man es jetzt hat oder ob man es sich wünscht, ist wie eine Falle, in der man sich verfängt. Vers 9 spricht er von einem Netz von Versuchungen. Und das Wort, was er hier mit Netz oder was mit Netz wiedergegeben wird, ist eigentlich das Wort für Schlinge. Also eine Schlinge, mit der man damals Tiere gefangen hat. Da muss ich das so vorstellen, man hat Schlingen ausgelegt, die so ein bisschen mit Blättern und mit Erde bedeckt, dass die Tiere das nicht gesehen haben. Und irgendwann, wenn es gut gelaufen ist, ist dann ein Tier reingelaufen, zack, Schlinge zu, Tier ist gefangen. Das ist das Bild, was Paulus hier gebraucht. Deine Liebe zum Geld, deine Sehnsucht, mehr zu haben, kann dich sehr schnell im Griff haben, dich gefangen nehmen. Und das Fiese ist, du siehst es nicht kommen. Du bist irgendwie blind für das, was da passiert. Und dass uns das alle betreffen kann, sieht man, glaube ich, sehr schnell daran, wenn ich euch frage, was ihr gedacht habt, als Johannes eben den Text vorgelesen hat. Zum Beispiel diese Stelle, die ihr reich sein wollt. Oder ein paar Zeilen später, die es zum Reichtum gebracht haben. Was habt ihr da gedacht? Mir ging es beim ersten Lesen auf jeden Fall so, dass ich fast schon reflexartig gedacht habe, okay, betrifft mich jetzt nicht direkt. Also zu denen, die reich werden wollen oder die auch Geld angehäuft haben, zu denen gehöre ich jetzt nicht unbedingt. Entschuldigung, ich bin Pastor, ja, das macht man jetzt nicht unbedingt wegen Geld, wenn man reich werden will. Gibt es andere Berufe, die sind noch wesentlich attraktiver. Mein Gehalt ist okay, ja, aber Reichtum, das sieht doch nochmal anders aus. Das heißt, ich habe den Text gelesen, habe mich dann erstmal in meinem 500-Euro-Schreibtischstuhl zurückgelehnt und darüber nachgedacht, wie die Welt wohl sein würde, wenn die reichen Leute mal mehr abgeben. Ihr, die ihr Geld habt, wenn ihr euch mal die Welt anschauen würdet und nicht nur an euch denken, dann würde die Welt und auch manche Plätze hier in Malt-Schwaben anders aussehen. Es gäbe so viel Gutes zu tun, wenn die Reichen nur mal was großzügiger abgeben würden. Das habe ich so gedacht, in meinem wohltemperierten Büro, von einem relativ neuen Laptop auf meinem elektrisch höhenverstellbaren Schreibtisch, einer 100-Euro-Tastatur, mit einem Knoppers in der Hand, gerade neues Auto gekauft, frisch erholt aus dem Urlaub, zentral wohnend in einer Vierzimmerwohnung in Malt-Schwaben. Anders gesagt, eine Art, wie meine Liebe zu Geld oder meine Sehnsucht, reich zu sein, mich blind macht, ich verliere einen gesunden Blick für das, was ich eigentlich habe. Ich bin blind dafür, wie viel Geld mir zur Verfügung steht. Beziehungsweise wie viel Geld ich schon umgesetzt habe in irgendwelche Dinge. Und in Vers 9 verwendet Paulus dann noch einen weiteren interessanten Begriff. Wer darauf aus ist, reich zu werden, der erliegt unvernünftigen und schädlichen Begierden. Und dieses Wort Begierde kann man auch mit Überwunsch oder Überverlangen übersetzen. Und die Konnotation von diesem Wort ist Sucht. Wir werden sozusagen süchtig. Und ein Kennzeichen von Sucht ist der Toleranzeffekt. Erzähle ich euch jetzt wahrscheinlich nichts Neues, aber wenn man süchtig nach irgendetwas ist, dann braucht man diesen Stoff, der einem einen gewissen Kick verschafft. Das funktioniert dann eine ganze Weile, bis der Körper sich daran gewöhnt hat und der Kick nicht mehr so groß ist. Das heißt, man braucht dann wieder mehr von diesem Stoff, um denselben Kick zu erleben. Eine höhere Dosis, um die gleichen Glücksmomente zu erleben. Und jetzt sagt Paulus, das ist das, was euch auch in der Liebe zum Geld passieren kann. Wir werden süchtig und es gibt diesen Toleranzeffekt. Und das ist, glaube ich, auch eine Dynamik, die man in unserem Leben erkennen kann oder nachvollziehen kann, wenn man mal drüber nachdenkt. Als ich angefangen habe zu studieren, da habe ich von BAföG und von den Jobs in den Semesterferien gelebt. Auch noch so ein bisschen von der Unterstützung meiner Eltern, meiner Großeltern. Ich hatte nicht so viel Geld, also so einen großen Urlaub oder regelmäßiges Weggehen war nicht zu denken. Aber es ging mir gut. Es war okay, ich habe gelebt, das Leben war schön. Dann nach dem Studium kam in Bad Schönborn die erste 50%-Anstellung. Ich hatte zum ersten Mal in meinem Leben knapp 1000 Euro. Okay, als Ehepaar war man noch unter dem Existenzminimum. Ich habe keine Lohnsteuer bezahlt. Aber es war großartig. Ja? Plötzlich konnte man sich manche Dinge leisten. Ich habe es genossen, regelmäßiger neue Kleider zu kaufen, neue technische Geräte mir anzuschaffen oder auch im Supermarkt nicht das Tiefkühlhackfleisch zu kaufen, sondern das Frische. Nach 3 Jahren war ich dann trotzdem froh, als ich auf 80% aufgestockt wurde und sich aufgrund von einer anderen Einstufung dann mein Gehalt nochmal wirklich deutlich verbessert hat. Plötzlich konnte ich mir auch das regelmäßigere Essen gehen leisten, einen größeren Urlaub, neuere Möbel. Vorher hatte ich das immer alles so schön zusammengestellt aus irgendwelchen Spömmelgeschichten. Und auch Annika hat parallel angefangen zu arbeiten. Also wir mussten wirklich nicht mehr so aufs Geld achten. Und auch da auffällig, die Wünsche wurden größer und haben sich irgendwie angepasst. Wenn ich jetzt mal diese Veränderungen anschaue, dann waren eigentlich all diese neuen Dinge, die dazugekommen sind, Luxus. Es waren Dinge, die ein Plus waren. Ich habe auch vorher gelebt, auch während dem Studium. Es ging auch ohne diese ganzen Luxusdinge. Es war kein Problem. Und ehrlich gesagt hatten wir auch zu Hause nie besonders viel Geld. Das heißt, ich war auch vorher ohne viel Geld ein glücklicher Mensch. Aber jetzt konnte ich mir diese Sachen plötzlich leisten. Am Anfang jeder Phase habe ich das genossen, das war gut. Ich war dankbar, ich war zufrieden. Aber jedes Mal kam dann auch der Moment, wo dieses Gefühl mit der Dankbarkeit und dem Genießen weg war. Auf einmal hatte ich den Eindruck, naja, also ich brauche schon noch eine schönere Wohnung. Guck mal meine Freunde an, wo die so wohnen. Oder langsam können das schon mal die besseren Restaurants sein. Das heißt, das, was am Anfang noch ein Luxus war, wurde auf einmal zu einer Notwendigkeit. Jetzt musste ich all das haben, was am Anfang noch etwas Besonderes war. Jetzt brauchte ich das, weil es mein neuer Lebensstandard war. Und plötzlich war das Geld wieder knapp und wieder nicht genug. Die Wünsche wurden größer und teurer und naja, wenn ich so viel Geld hätte wie die oder der, dann könnte ich vielleicht mehr Geld abgeben. Aber in meiner Situation merkt ihr, wie das System funktioniert? Das Problem ist wieder nicht an sich das Geld oder die Entwicklung, dass man zu einem höheren Lebensstandard kommt. Das Problem ist, dass unsere Zufriedenheit daran geknüpft ist. Es gibt plötzlich eine Notwendigkeit. Ich muss diesen großen Wünschen mir erfüllen. Ich brauche mehr als bisher und am Ende lande ich immer bei diesem knapp, nicht genug. Ständig das Gefühl, Mangel zu haben. Und jedes Mal fällt es mir schwer, etwas zu teilen, weil alles, was ich hier habe, ist notwendig. Ich glaube, das ist genau das, was Paulus hier im Blick hat, wenn er von Schlinge und von Überwünschen spricht. Es gibt diesen Toleranzeffekt. Wir werden nie an den Punkt kommen, an dem wir sagen, ich habe wirklich viel Geld und jetzt fällt es mir leicht, dieses Geld mit anderen zu teilen. Wir werden immer Leute sehen, die noch mehr Geld haben und einen besseren Lebensstandard. Und unsere Sehnsucht geht dahin und sagt uns, wenn wir das erreichen, dann können wir zufrieden und glücklich sein. Und das Verrückte ist, wir sehen das meist nur bei den anderen, fast nie bei uns selbst. Wir wundern uns über die Aussagen von Freunden, wenn sie davon reden, wie knapp es gerade wieder bei ihnen ist. Und dann fliegen sie im nächsten Monat in Urlaub oder kaufen sich die neuesten Sachen. Und wir denken, naja, so knapp kann es auch nicht sein. Vielleicht kennt ihr das. Also ich kenne das sehr gut. Auch manchen meiner Kollegen habe ich so schon reden hören. Aber wir selbst machen es oft nicht anders. Und dafür sind wir irgendwie blind. Das ist so der eine Punkt, den Paulus hier macht. Ich habe ihn sehr ausführlich beschrieben. Es gibt noch zwei weitere Punkte, die ich nur ganz kurz anreißen will. Die Liebe zu Geld hat auch die Macht, unser Wertesystem über den Haufen zu werfen. Ja, wenn Paulus von der Liebe zum Geld spricht und sie als eine Wurzel alles Bösen bezeichnet, dann spielt er darauf an, dass wir Dinge tun, die wir ja eigentlich nicht gut finden. Aber weil Geld im Spiel ist, tun wir sie dann doch. Kleine Randbemerkung, hier steht eine Wurzel, nicht die Wurzel. Auch das wird häufig falsch zitiert. Dann ist plötzlich Geld die Wurzel. Aus dem Geld kommt ja bekanntlich alles Böse. Nein, es ist eine Wurzel. Das heißt, Paulus sagt, es kann passieren, dass wenn Geld im Spiel ist, dass wir Dinge tun, die nicht gut sind. Plötzlich gibt es Grauzonen, wo wir vorher vielleicht keine Grauzonen gesehen haben. Wo ich plötzlich denke, naja, muss ich da jetzt wirklich für den Film bezahlen? Ich meine, es sind 5 Euro und ich kann ja auch kostenlos irgendwo streamen. Oder halbwahre Angaben beim Amt, weil also so viel wie ich hier abgeben muss, ist doch irgendwie unfair. oder bei den Arbeitsstunden großzügiger abrechnen, als man eigentlich könnte. Ja, die anderen machen das ja auch und das bisschen schadet der Firma jetzt auch nicht. Ich glaube, dass die Liebe zum Geld sehr schnell vieles entschuldigen kann. Und dann gibt es noch einen dritten Aspekt. Paulus schreibt in Vers 17, schärfe denen, die es zu Reichtum gebracht haben, ein, nicht überheblich zu sein. Schärfe ihnen ein, nicht überheblich zu sein. Paulus sieht offensichtlich diese steigende Tendenz, dass wir uns über unser Geld und unseren Wohlstand definieren. Dass Leute, die es zu etwas gebracht haben, sich ein bisschen besser fühlen als andere, die weniger haben. Ja, plötzlich fängt man an, sich von anderen zu distanzieren, weil man ist ja jetzt schließlich eine Liga aufgestiegen. Oder man fängt an, andere zu belächeln. Kommt vielleicht so der Gedanke hoch, okay, wenn du so wie ich etwas aus deinem Leben gemacht hättest, dann würdest du jetzt auch nicht so vor dich hindümpeln. Oder umgekehrt, vielleicht ist deine Situation eher, dass du wenig Geld hast und schnell denkst, okay, ich bin einfach nicht so wichtig als die Freunde, die mehrfach in Urlaub gehen können. Auch da wird Paulus sagen, lass dir nicht von deinem Kontostand sagen, wer du bist. Anders formuliert, hört auf, euch über Geld zu definieren. Sowohl wenn ihr reich seid, als auch wenn ihr wenig Geld habt. Macht euren Gemütszustand und euren Selbstwert nicht am Geld fest. Weil wenn ihr das tut, dann macht ihr euch von Geld abhängig und es wird euch unmöglich sein, davon irgendetwas abzugeben. Weil es geht dann plötzlich um ganz viel. Es geht nämlich um die Frage, wer bin ich eigentlich? Und wenn es um die Frage geht, wer bin ich, dann ist da wenig Platz für die Frage, wie geht es dem anderen? Und natürlich steht jetzt noch diese Frage im Raum, wie kann das gehen? Wie kann ich zu diesem Anspruch, zu dieser Aufforderung von Paulus kommen? Wie komme ich da wirklich zu einer Ruhe und zu einer Distanz in Bezug auf Geld? Und damit komme ich noch zu meinem letzten Punkt, eine große Fülle. Eine große Fülle. Gehen wir dazu nochmal an den Anfang unseres Textes. In Vers 8 schreibt Paulus, wenn wir also Nahrung und Kleidung haben, dann soll uns das genügen. Und das ist erstmal ein sehr krasser Vers, ein sehr krasser und herausfordernder Satz, weil das natürlich keiner von uns macht. Das macht keiner von uns und das wird auch keiner machen. Allein Nahrung und Kleidung, was ist mit meinem Wohnraum, was ist mit Transport, Auto oder Fahrrad, was ist mit Kosmetik, mit Freizeitausgaben, mit Computern, mit Möbeln, so viele Dinge, die uns da direkt einfallen. Also zufrieden sein mit dem, was wir jetzt haben, okay, da könnte ich mitgehen, aber wenn wir Nahrung und Kleidung haben, soll uns das genügen? Paulus, weißt du eigentlich, was du da schreibst? Und ich glaube, unsere Tendenz ist jetzt, diesen Satz einfach zu ignorieren, ihn wegzuwischen. Ja, lieber die anderen Sachen zu lesen, bei denen man denkt, okay, da kann ich so mit ein bisschen Anstrengung und Fokus, da kann ich das irgendwie erfüllen. Oder aber wir deuten diesen Satz dann eben so, dass wir ihn gerade noch irgendwie umsetzen können. Ja, also zum Beispiel, lernt zufrieden zu sein mit dem, was ihr gerade habt. Verfallt nicht dem Luxus und der Schickeria, sondern bleibt bodenständig, dann ist alles gut. So kann man diesen Satz sehr häufig ausgelegt und auch gepredigt finden. Aber Paulus schreibt diesen Vers anders. Und ich glaube, wenn wir diesen Satz entschärfen, wischen wir die große Chance weg, die Paulus uns mit diesem Satz gibt. Weil dieser Satz ist das absolute Gegenprogramm sozusagen, das absolute Gegenprogramm zu dem, was wir im normalen Leben anstreben. Es ist eine völlig andere Richtung. Es ist auch nochmal deutlich krasser als das in den letzten Jahren zunehmend aufkommende Trendkonzept weniger ist mehr. Ich glaube, wir können uns absolut nicht vorstellen, dass dieses Konzept auch nur ansatzweise funktionieren könnte. Also ich kann mir es nicht vorstellen. Ich sage es ganz ehrlich. Und warum packe ich das Ganze unter diese Überschrift, eine große Fülle? Wenn wir Paulus so reden hören, Essen und Kleidung soll euch genügen, oder auch Jesus an anderer Stelle, verkauft eure Habe, gebt weg, teilt, dann klingt es immer nach Verlust, nach großen Einschnitten, nach zu kurz kommen und nach Verlieren. Wir können uns es nicht als was Gutes vorstellen. Und deswegen fällt es uns, glaube ich, auch schwer, in diese Richtung irgendwelche Schritte zu gehen. Aber es ist ganz interessant, dass Paulus und auch Jesus diejenigen sind, die ständig von Fülle und von Reichtum und von Gewinn schreiben. Zum Beispiel in Johannes 10, Vers 10, da sagt Jesus, ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es in Überfluss haben. Oder Paulus in Vers 19 in unserem Text, er spricht von einer sicheren Kapitalanlage und von wahrem Leben gewinnen. Also das bedeutet, dieselbe Person, die uns zum Abgeben und zur Genügsamkeit und zur Großzügigkeit herausfordern, sprechen zugleich von unglaublichem Haben, von übergroßem Reichtum. Und für uns klingt es wie ein Riesenwiderspruch. Wie soll ich Reichtum haben, wenn ich großzügig an andere abgebe? Oder wie soll ich Überfluss fühlen, wenn ich mir an Nahrung und Kleidung genügen lassen soll? Für mich klingt das super paradox. Aber ich glaube, was Jesus und Paulus uns sagen wollen, gerade der Weg des Abgebens und des Öffnens meiner Hand, gerade dieser Weg führt zur Fülle und zum Reichtum. Nämlich zu einer anderen Fülle und zu einem anderen Reichtum, von dem wir oft überhaupt keine Ahnung haben. Weil wir so in dieser Denke gefangen sind, greifen, greifen, dann habe ich Reichtum. Jesus und die Autoren des Neuen Testaments machen immer wieder deutlich, der Weg des Gebens ist nicht ein Weg des Mangels, sondern ein Weg des wahren Habens. Und ich glaube, diese Fülle und dieser Überfluss ist uns verstellt, wenn wir nicht anfangen, in diese Richtung zu gehen. Wenn wir nicht anfangen, loszulassen, abzugeben, wirklich großzügig zu sein, auch mal mit weniger zufrieden zu sein. Oder nochmal anders gesagt, die Tür zu dieser Fülle wird mit jedem Mal ein Spalt offener, je mehr wir den Mut haben, in diese Richtung zu gehen, in diesen Rhythmus einzutauchen. Ein Leben des Gebens ist ein Leben in Fülle. Das ist die Grundmessage im Neuen Testament. Völlig paradox, völlig kontraintuitiv, aber trotzdem glaube ich, dass wir so ein bisschen Ahnung haben, dass Jesus damit recht haben könnte. Dass er da was Wahres verspricht, wenn er sagt, gib und du wirst Fülle haben. Teile und tue Gutes und du wirst wahren Reichtum erleben. Ich glaube, wir haben eine Ahnung davon, dass da wirklich was dran ist. Worin besteht dieser Reichtum und diese Fülle? Ich glaube, er besteht darin, von unserer Liebe zum Geld Stück für Stück befreit zu werden. Eine immer größere Distanz zum Neid und zum Vergleichen zu erleben. Ruhiger schlafen zu können. Ohne ständige Sorgen um das, was ich habe, durchs Leben gehen zu können. Und die Fülle liegt darin, an der Freude teilzuhaben, wenn mein Geld tatsächlich etwas Gutes beim anderen bewirkt und ich mich mitfreuen kann. Schön ist im Leben zu sehen, mal wieder unabhängig von einer Anschaffung oder unabhängig von irgendeiner Ausgabe. Zusammengefasst, wahrer Reichtum liegt darin, in einer unerhörten Freiheit vom Haben zu leben. Und wie gesagt, all diese Dinge finden wir nicht auf dem alten Weg mit dem Greifen, mit dem Händeschließen. Und dann habe ich das und dann werde ich noch und dann wird es gut sein. Sondern diesen Reichtum finden wir allein in diesem Händeöffnen, in diesem Weg, den Jesus uns auch zeigt. Und ich glaube, damit werden wir in eine Fülle eintauchen, die wir uns bis dahin nicht vorstellen können. Ich habe mir so gedacht, das ist ähnlich wie mit jemandem, der noch nie schnorcheln war und der dann zum ersten Mal in Australien und in Ägypten den Sprung ins Meer wagt. Ich glaube, es braucht diesen Mut auch in Bezug auf Geld, ganz konkret in diese Richtung zu gehen. Und es braucht dieses veränderte Herz, diese Begegnung mit Jesus Christus, der alles losgelassen hat, um uns zu gewinnen. Der ebenfalls immensen Mut brauchte auf dem Weg zum Kreuz. Aber der uns so sehr haben wollte, dass er auf Komfort, auf Sicherheit und auf Reichtum verzichtet hat. So sehr, dass er losgelassen hat für dich und für mich, weil wir ihm mehr wert gewesen sind als sein eigenes Wohlergehen, seine eigene Herrlichkeit und seine eigene Absicherung. Gott verzichtet für mich, um mich in den Händen zu halten. Das ist wahrer Reichtum und echte Liebe. Und wenn ich das für mich spüre, wenn das bei mir in meinem Herzen ankommt, die Fülle, die in diesem Handeln Gottes drinsteckt, wenn diese Fülle an mein Herz rankommt, ich glaube, dann bringt es mich ein Stück weit zur Ruhe. Dann schenkt mir das eine Distanz zu all diesen anderen Dingen, die mir einreden wollen, dass ich sie brauche, um wirklich zufrieden zu sein, glücklich zu sein, geliebt zu sein oder wertvoll zu sein. Dann habe ich wirklich Gold in meiner Hand.